The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Dienstag und zwar Dienstag, der 4. Juni. Wie eine Offenbarung verkündete der Wirtschaftsminister im März seine neueste Errungenschaft. Es war die frohe Kunde des Robert Habeck.
Ich habe heute zusammen mit dem Präsidenten des Umweltbundesamtes die neue Klimaprojektion vorgestellt. Und zum ersten Mal überhaupt zeigen die Zahlen, Klimaschutz wirkt. Deutschland ist auf Kurs. Erstmalig, allererstmalig. Und wenn wir Kurs halten, erreichen wir unsere Klimaziele 2030.
Halleluja! Das Klimaschutzgesetz sieht vor, dass die Emissionen von Treibhausgasen bis 2030 um 65% im Vergleich zu 1990 sinken soll. 2050 soll die Nation dann komplett klimaneutral sein. Alles auf bestem Wege also.
Diese Zahlen, sie sind vor allem eins, eine Ermutigung.
Aber jetzt, nicht mal 3 Monate danach, wird die frohe Botschaft schon wieder einkassiert. Der Expertenrat für Klimafragen unterbricht die heilige Messe. Dieser Rat hat nämlich die Emissionsprognose des Umweltbundesamtes nochmal nachgerechnet. Der Chef des Expertenrates, Professor Haus-Martin Henning, erklärt:
Wir kommen also zu der Feststellung, dass die in den Projektionsdaten ausgewiesene kumulierte Zielerreichung auf der Grundlage dieser Erwägung nicht bestätigt werden kann, sondern gehen im Gegenteil von einer Zielverfehlung aus.
Autsch, das ist doch das Gegenteil von dem, was der Minister eben noch gesagt hat. Vor allem bei den Sektoren Energie und Gebäude und Verkehr ja sowieso, so der Rat, habe das Umweltbundesamt die Emissionen unterschätzt. Außerdem musste ja der Klima- und Transformationsfonds zusammengekürzt werden. Sie erinnern sich vielleicht, das Bundesverfassungsgericht hatte hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch das verschlechtert natürlich die Prognose. Der Expertenrat rechnet jetzt für das kommende Jahr nochmal die Prognosen alle nach. Und wenn wieder rauskommt, dass die Regierung ihre Klimaziele reißt, dann muss sie reagieren und etwas unternehmen. Also Klimapolitik verschärfen mitten im Wahlkampf. Vor allem für die Grünen wäre das peinlich, für die SPD und die FDP nicht minder schmerzhaft. Und was, bitteschön, sagt das Haus von Robert Habeck dazu? Sein Sprecher. Er meint, haben wir doch immer schon gesagt, dass möglicherweise alles gar nicht stimmt.
Wir haben auch immer schon von Anfang an deutlich gemacht, dass natürlich Risiken und Unsicherheiten da drin vorhanden sind in dieser Projektion, wie wir sie vorgelegt haben im März. Minister Habeck hat ja immer gesagt, wir müssen Kurs halten.
Für Klimaexperten gilt also offenbar der Spruch, der für alle Experten dieser Welt gilt. Ein Experte ist einer, der dir im Nachhinein genau erklären kann, warum seine Prognose nicht hingehauen hat. Und die Arbeitsteilung zwischen dem nicht bekannten Sprecher des Ministeriums und dem Minister, die ist ja auch bekannt. Der Anonyme, die graue Maus, ist fürs Relativieren zuständig. Gejubelt wird immer vom Minister persönlich.
Und zum ersten Mal überhaupt zeigen die Zahlen, Klimaschutz wirkt. Deutschland ist auf Kurs. Erstmalig, allererstmalig.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Isabel Werth ist die Rekorddressurreiterin, schlechthin die erfolgreichste Reiterin auf der ganzen Welt. Mit ihr spreche ich unter anderem über den Charakter von Pferd.
Etwas, wo ich großen Wert drauf lege, ist, dass ich kein devotes Pferd haben möchte. Ich möchte ein Pferd haben, was selbstbewusst, was auch stark ist und was eine eigene Persönlichkeit hat.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert das neue Geschäftsfeld der Lufthansa, die Rüstung. Und Multimilliardär Rupert Murdoch sagt mit 93 Jahren nochmal, ja, ich will. Naja, und Cindy Lauper sagt goodbye.
Und die Frage ist, ob es jetzt das Allerbeste gleich zu sehen gibt. Isabel Werth und Satchmo. Und jetzt die Traversale. Ah, 9 gibt's dafür. 5-mal. Heieiei, Isabel und Satchmo macht so weiter.
Carsten Soestmeier, der legendäre ARD-Sportreporter, hat die Erfolge von Isabel Werth schon oft kommentiert. Die Frau ist die weltbeste Dressurreiterin. Sie ist 12-fache Olympiasiegerin, 7-mal Gold, 5-mal Silber. Sie ist 9-fache Weltmeisterin, außerdem 21-fache Europameisterin und 14 deutsche Meistertitel gibt's noch obendrauf. Sie ist immer noch aktiv im Sport mit ihren Pferden und wenn sie nicht reitet, dann, jetzt raten Sie mal, dann schreibt sie Bücher. Sie hat schon wieder ein neues geschrieben, das heißt, was für ein Mensch ist mein Pferd? Wenn es eine Person gibt, die auf diese Frage eine Antwort geben kann, dann ist das Isabel Werth. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Isabel Werth.
Hallo, guten Morgen, Herr Steingart.
Sie haben ein neues Buch geschrieben, das beginnt auf der Rentnerwiese, aber auf der Wiese, Frau Werth, da sehe ich von meinem geistigen Auge nur Pferde, noch nicht Sie, richtig?
Das ist richtig. Ich bin auch gerne mal auf der Wiese, aber nicht als Rentnerin.
Denn Sie sind aktiv und Sie bleiben aktiv im Reitsport.
Das ist nach wie vor der Fall, ja.
Gibt es eigentlich ein Alterslimit bei Fußballern und Balletttänzern? Ist das ja so, beim Reiten offenbar nicht.
Naja, also es ist natürlich auch irgendwann mal eine biologische Deadline gesetzt, aber tatsächlich können wir die noch ein bisschen länger hinauszögern, als es in anderen Sportarten der Fall ist. Aber im Moment bin ich, glaube ich, noch wettkampffähig.
Im Gegenteil, ich meine. Aber Sie sind die erfolgreichste Reiterin der Welt, Frau Werth. Was treibt Sie an? Ich meine, 7-fache Olympiasiegerin, ich muss das gar nicht alles wiederholen, aber 9-fache Weltmeisterin, 21-mal Europameisterin. Unsere Fußballmannschaft wäre stolz, wenn sie jetzt mal 1 nach Hause brächte. 14-fache Deutsche Meisterin. Was treibt Sie an?
Einfach die Passion zu Pferden, die Liebe zu Pferden, mich jeden Tag damit zu beschäftigen, macht mir großen Spaß, ist jeden Tag eine neue Herausforderung, wird nie langweilig und deshalb ist es auch so zeitlos. Deshalb ist man auch nicht wie in anderen Sportarten, glaube ich, irgendwann satt, müde im Kopf und kann vielleicht das Schwimmbad oder den Fitnessraum nicht mehr sehen. Ich freue mich jeden Tag neu auf die Pferde und bin da natürlich mit allen Emotionen, mit Höhen und Tiefen vertraut.
In Ihrem neuen Buch vergleichen Sie Pferde mit Menschen sehr intensiv. Ihre Beziehung zu den Tieren, aber auch die der Tiere zu Ihnen. Und ich bin gestolpert über die Behauptung, dass Menschen wären klüger als Pferde, dass Sie das nicht hundertprozentig gegenschreiben würden, diesen Satz. Das müssen Sie mir erklären.
Naja, es ist auch wie bei Menschen sehr unterschiedlich von Pferd zu Pferd. Die Verhaltensweisen, die Reaktionen, die Schnelligkeit, Dinge aufzunehmen. Und ich habe das große Glück, in der Regel wirklich großartige Pferde in den Stall zu bekommen, die besonders talentiert sind, die besonderes Potenzial für den Spitzensport mitbringen. Und sich damit zu beschäftigen, ist eigentlich so, als wenn man sich vielleicht auf einer Elite-Uni beschäftigt und dort unterrichten darf. Und dieses Potenzial dann wirklich hinauszubringen und auf diesem Potenzial aufzubauen und am Ende des Tages dann vielleicht die Vision, die man mal in das ein oder andere Pferd gesetzt hat, tatsächlich wahr werden zu lassen oder realisieren zu können. Das ist eine Entwicklung über 4, 5, 6 Jahre. Natürlich ist das mal mit Problemen behaftet, auch mal mit Verletzungen, mit Enttäuschungen. Da muss man mit umgehen und je mehr Erfahrung man hat, desto leichter oder nicht leichter, aber desto besser kann man mit diesen Emotionen und mit den Situationen umgehen.
Worin liegt die Klugheit eines Pferdes? Viele Menschen sind der Meinung, dass Tiere generell instinktgesteuerte Wesen sind, fast Instinktmaschinen sind. Wenn der eine A sagt, sagt das Tier B. Sie sagen, die sind zum Teil klüger als manche Menschen, die uns so im Alltag begegnen. Das glaube ich sofort im Übrigen. Aber beschreiben Sie mal, worin liegt die Klugheit eines Tieres außerhalb der Instinkte?
Schnell auf Situationen eingehen zu können, schnell und fein auf Reaktionen, auf Hilfen einzugehen, leistungsbereit zu sein, mitzumachen, mitzudenken an der entscheidenden Stelle. Ganz häufig weiß das Pferd schon genau, was kommt, reagiert schon vor der Hilfe, weil er genau weiß, da kommt jetzt die Piaffe, das Angaloppieren, sonst irgendwas. Und diese in sich geführte Leichtigkeit, wenn das gelingt, dass das Pferd am Ende mit dem Reiter eine Einheit bildet und die beiden sich genau abstimmen, ein bisschen auch wie ein altes Ehepaar, dann ist das einfach eine Symbiose, die besonders dann funktioniert oder immer noch besser funktioniert, je clever das Pferd ist. Intelligenz ist ja ein weitläufiger Begriff und auch dehnbar auszulegen und deshalb glaube ich, ist das eine Kombination von Pfiffigkeit, von Cleverness, von Schnelligkeit, von Auffassungsgabe und von letztlich auch sozialer Kompetenz.
Nun ist das Tier ja per se, wie im Übrigen der Mensch, weder der Ehepartner noch der Kollege von Hause aus demütig und unterwürfig. Dominanzverhalten beschreiben Sie auch. Wie funktioniert das mit einem Pferd, das sich seiner ja sehr selbstbewusst ist, im wörtlichsten aller Sinne, das Dominanzverhalten zwischen dem Pferd und Ihnen? Wie regelt sich das? Wie wird das austariert?
Das ist eine Zusammenarbeit oder ein Zusammenfinden über Jahre. Deshalb habe ich auch so gerne ein Pferd sehr jung möglichst im Stall, jung schon in die Ausbildung übernommen, weil man dann zusammenwächst. Es ist dann vom kleinen Einmaleins zum großen Einmaleins in den großen Sport hineinentwickeln. Es ist viel besser und viel einfacher, wirklich ein Pferd frühzeitig mit dem Reiter zusammenzubringen und dann sich gemeinsam zu entwickeln, gemeinsam anzupassen, gemeinsam durch gewisse Schritte und auch Phasen zu gehen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, devot, etwas, wo ich großen Wert drauf lege, ist, dass ich kein devotes Pferd haben möchte. Ich möchte ein Pferd haben, was selbstbewusst, was auch stark ist und was eine eigene Persönlichkeit hat. Und deshalb ist das Buch auch so entstanden und auch so individuell von Pferd zu Pferd entstanden, ein großer Wunsch, ein großes Bestreben ist und auch, glaube ich, ein großer Vorteil, wenn jedes Pferd auf seine Art auch seine Macken und seine Persönlichkeit ausleben darf und auch muss, um sich optimal zu präsentieren.
Reagieren Pferde eigentlich auf Incentives oder ist die Ambition, Sie beschreiben der Reihe nach Ihre erfolgreichen Turnierpferde, Sie gucken von Anfang an auf das Potenzial, aber kann man die Ambition auch in ein Pferd hinein trainieren, so wie wir das ja mit Mitarbeitern auch versuchen über Incentives und Beförderung?
Emilio haben wir jetzt vor kurzem Pfingsten verabschiedet, der ist 18 Jahre, der ist 10 Jahre lang regelmäßig im Spitzensport auf Spitzenturnieren unterwegs gewesen. Dieses, ich sage jetzt mal, VIP-Leben, dieses Mitfahren, dieses besonders betitelt werden auf Turnieren, der Star sein, im Mittelpunkt stehen, das ist etwas, was das Pferd genauso spürt, genauso lebt und was er jetzt abtrainieren muss, was er akzeptieren muss. Und man kann nicht das Pferd nach dem Schema, ich habe ihn jetzt verabschiedet und ab morgen mache ich die Tür auf und stelle ihn auf die Weide und dann ist er glücklich. Nein, da wäre er todunglücklich. Es gilt ein Abtrainieren, es gilt ein bisschen Entwöhnen des Sportes, Entwöhnen des Wegfahrens. Wenn die Turnierkiste an ihm vorbeirollt, es ist jetzt nicht seine Reise. Das sind Entwicklungen, die auch 12-15 Monate dauern.
Wovon man was lernen kann, vielleicht für das Organisieren von Ruhestand bei Menschen auch.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, es trifft sehr viele Ruheständler hart, wenn sie von heute auf morgen in die Rente gehen und das nicht wirklich vorbereitet haben.
Pferde genießen die Bewunderung, schreiben Sie. Woran machen Sie das fest, dass ein Pferd das überhaupt merkt, dass der Jubel in Tokio und anderswo vielleicht nicht nur der Reiterin oder irgendeinem anderen Event gilt, sondern ihm und seiner Leistung? Denken Sie, das Pferd spürt das?
Absolut. Das Pferd spürt ja auch, dass er die ganze Zeit im Mittelpunkt steht von der Pflegerin, von mir, von vielen Menschen, die sich um das Pferd dann tatsächlich 24 Stunden noch mal intensiver, als es zu Hause geschieht, kümmern. Diese Atmosphären aufsaugen. Es gibt Pferde, die wachsen ja noch mal im Wettbewerb über sich hinaus. Die kommen rein, werden größer und stolzer. Es gibt natürlich am Anfang auch Pferde, die werden etwas nervös, wenn sie in eine solche Umgebung kommen, werden ängstlicher. Die müssen da weiter herangeführt werden, damit sich diese Anspannung in die positive Anspannung auflöst und in die positive, in Stolz umwandelt und nicht in scheue Ängstlichkeit. Das ist eine Entwicklung und ein Erfahrungswert, der über einige Jahre hinweg sich entwickeln kann, aber auch ganz wichtig ist. Und einige haben sofort, die kommen rein und sagen, hallo, was kostet die Welt? Und füllen das Viereck oder der Mensch den Raum. Und andere treten erstmal scheu ins Rampenlicht und werden dann über die Jahre hinweg letztlich auch mit dem Erfolg selbstbewusster und temperamentvoller.
Sie beschreiben die Pferde, aber beschreiben Sie abschließend vielleicht, Frau Werth, nochmal sich selber. Was haben Sie gelernt oder brutaler gefragt, was war der größte Fehler, Ihr größter Fehler? Denn Sie sind zwar die erfolgreichste Reiterin der Welt, aber ich gehe davon aus, dass Sie am Anfang nicht die waren, die Sie heute sind. Sind Sie sanfter geworden? Haben Sie Pferde früher härter angefasst, dominanter?
Also mit weniger Erfahrung, mit mehr Ehrgeiz hat man sicherlich versucht, heute das zu erreichen, was man erreichen wollte. Und hat vielleicht auch mal übermäßig etwas trainiert, was man mit weniger besser hinbekommen hätte. Wo man sagte, ich will jetzt heute die Einerwechsel fehlerfrei hinbekommen. Und hat dann 10-mal die Einerwechsel geritten und trotzdem ist beim 10. Mal noch ein Fehler passiert. Und man hat es nicht. Und heute über die Erfahrung, über die auch ein Stück weit natürlich Gelassenheit, auch der Tatsache, dass man vieles erreicht hat, nicht dem Rest der Welt beweisen muss, dass man es hinbekommt, sagt, okay, es macht keinen Sinn. Die Erfahrung hat gelehrt, lass es sein, mach mal eine Woche Pause mit Einerwechseln und versuche es danach nochmal. Und siehe da, dann ist man mindestens einen Schritt weiter als einen Schritt zurückgegangen. Und das sind, glaube ich, die Erfahrungswerte, nicht aus Ehrgeiz oder übertriebenem Willen, das jetzt zu schaffen, gelassener zu sein und auch mal fünfe gerade sein zu lassen.
Frau Wert, nach der Gelassenheitsübung kann gar nichts mehr kommen. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch und wünsche Ihnen allen erdenklichen sportlichen Erfolg.
Dankeschön.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da herrschte Erstaunen an der Wall Street wegen einer technischen Panne. Mehr dazu weiß Anne Schwedt vor Ort ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Die falschen Kurse, Hanne, wurden angezeigt an der Börse in New York. Was war da bitteschön los?
Ja, das war echt ein Schrecken gestern. Die A-Class-Aktie von Warren Buffetts Berkshire Hathaway zum Beispiel wurde mit einem Minus von über 99% angezeigt. Das gleiche bei den Aktien von Barrick Gold und NuScale Power. Erstmal wusste auch keiner, was da los ist und deshalb wurde der Handel für diese Aktien komplett angehalten. Der Fehler lag wohl bei der Firma, die die aktuellen Aktienkurse an die großen Börsen übermittelt. Offenbar hing das mit einer neuen Software zusammen, die erstmal zum Einsatz kam. Und jetzt soll wieder auf die alte Software umgestellt werden, bis der Fehler gefunden ist. Um die Mittagszeit lief auch gestern an der Wall Street wieder alles ganz normal. Insgesamt waren wohl 40 Aktien betroffen, bei denen da falsche Kurse angezeigt wurden. Alle Trades, die in der Zeit durchgeführt wurden, werden jetzt wohl auch rückabgewickelt. Allein bei der Berkshire-Aktie waren es rund 4000 Trades. Alles in allem hat aber dieser Fehler keine großen Auswirkungen auf die Schlusskurse gehabt, auch nicht bei den großen Indizes. Die schlossen uneinheitlich, aber nicht ungewöhnlich hoch oder tief. Es zeigt aber mal wieder, dass die ganze Technik hinter der Wall Street auch nicht fehlerfrei ist.
Außerdem schauen die Anleger heute auf die Lufthansa, die ein neues Geschäftsfeld aufmacht, die Rüstung. Anne, sag uns, was genau plant der Konzern?
Ja, und zwar will Lufthansa Technik, also die Tochtergesellschaft vom Lufthansa-Konzern, in der neuen Verteidigungssparte mitmischen. Und zwar soll nicht nur die Wartung und Reparatur von Militärflugzeugen und auch Hubschraubern übernommen werden, sondern es sollen auch Flugzeuge im Verteidigungsbereich umgebaut werden. Zum Beispiel will ja die NATO einige Flotten ersetzen lassen. Und da könnte Lufthansa Technik dann ins Spiel kommen und zum Beispiel zivile Boeing 737-Flugzeuge zu Kampfflugzeugen umbauen. Bisher ist Lufthansa Technik ja darauf spezialisiert, zivile Flugzeuge nur zu warten. Und jetzt soll eine eigene Rüstungssparte dazukommen. Und auch ins Ausland könnte dann laut Lufthansa expandiert werden, um auch verbündeten Staaten bei solchen Arbeiten zu helfen. Die Anleger fanden das ganz interessant. Die Lufthansa-Aktie schloss gestern in Deutschland mit 0,3% im Plus.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Wie oft die Stars, die Schönen und Reichen aus Hollywood den Gang zum Altar wagen. Bis dass der Tod uns scheidet. Worte, die der 93-jährige Rupert Murdoch kürzlich zum 5. Mal geschworen hat. Der US-amerikanische Medienmogul und Milliardär hat also schon viele Leben gelebt.
A successful man needs a critical wife. It brings him down to earth.
Daneben wirkt Elon Musk mit nur 3 Ehen schon fast bescheiden, aber mit 10 Kindern von 3 verschiedenen Frauen setzt er wohl eher auf Familienexpansion als auf Ehejubiläen. Das geheime Wettrennen aber um die meisten Ehen gewinnt nicht ein Mann, sondern eine Frau, die Schauspielerin und Hollywood-Diva Jaja Gabor.
What is wrong, Miss Miori? Other women find love and happiness. I find only this uncharmed.
But you find it so often.
Oh, I know it's all my fault, Henri.
Noch bekannter als für ihre Darbietung auf der Leinwand seit den 50er Jahren war sie für ihre insgesamt 8 Ehen und schaffte es damit immer wieder in die Medien.
Is this true? You're actually a princess?
Uh-huh.
Yeah?
And a duchess.
And a duchess. Now, which comes first?
I don't know. The prince, I don't know. I really don't give a damn about that. I married a very nice man. That's more important.
Now, he's a prince then, I guess, isn't he?
He's a prince. He's the prince of Anhalt and the Duke of Saxony.
Mm-hmm. So he's a prince and a duke.
And I'm Georges Gabor.
Uh-huh. I know that.
Ihre achte Ehe mit Prinz Frederik von Anhalt war auch ihre längste. Bis dass der Tod uns scheidet, war beim letzten Mal dann wirklich, wirklich ernst gemeint.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Cyndi Lauper sich selbst den Stecker zieht. Die quirlige, schrille, extravagante Sängerin hatte 1984, die meisten werden sich erinnern, einen großen Welthit mit Girls Just Wanna Have Fun. Das war damals ein emanzipatorischer, musikalischer Aufschlag und hat vielen Mädchen Mut gemacht. Cyndi war frech, war mutig und hatte dazu eben noch diese wirklich unverwechselbare Stimme. Jetzt hat sie angekündigt, nur noch einmal auf Tournee gehen zu wollen. Sie nimmt Ende des Jahres Abschied von ihren Fans in den USA und in Kanada. Europa lässt sie aus. Wir haben leider keinen Fun mehr mit Cyndi Lauper. Vielleicht ist ja auch das Reisen mit 70 Jahren dann doch etwas strapaziös. Und wer heute Morgen denkt, Cyndi Lauper, das war nur ein One-Hit-Wonder, die Frau mit dem einen einzigen Hit, ja, der irrt sich. Sie war eben nicht nur schrill, sondern sie hat auch die leisen, die zurückgenommenen, die melodischen Töne beherrscht. Wie mit Time After Time. Wir sagen danke, Cyndi Lauper. Wir hatten eine schöne Zeit mit dir. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten, einen romantischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Second hand unwinding.